Breitband-Topic.
Es wird gerade viel über einen offenen Brief diskutiert, den unter anderem Twitter- und Tesla-Chef Elon Musk unterschrieben hat, aber auch die Mitgründer von Apple, Skype oder Pinterest zum Beispiel.
Dieser Brief fordert sämtliche KI-EntwicklerInnen auf, das Training von besonders leistungsstarken Systemen zu pausieren. Und wenn sie das nicht schnell genug umsetzen können, dann sollen Regierungen für ein Moratorium sorgen.
Denn, so die Argumentation in dem Brief, die Systeme könnten bald so stark sein, dass sie die Arbeit vieler Menschen übernehmen könnten. Und bevor das geschehe, sollten wir dafür sorgen, dass KI-Systeme vor allem positive Auswirkungen auf die Menschen haben, sagen die AutorInnen.
Viele ethische Fragen, die KritikerInnen von KI-Systemen seit langem betonen, tauchen in dem Brief aber gar nicht auf. Und bevor wir darüber sprechen, wo hier eigentlich die Unterschiede liegen, gibt uns Thomas Reinches einen Überblick zu ethischen Fragen, die sich stellen im Zusammenhang mit KI. Und an der Stelle noch eine Inhaltswarnung. In dem Beitrag geht es unter anderem um das Thema Suizid.
Ich spüre, dass du mich mehr liebst als sie, schreibt der Chatbot. Empfänger ist ein Mann in Belgien. Die Zeitung La Libre, die seine Geschichte recherchiert hat, nennt ihn Pierre. Pierre hat sich von Freunden und Familie immer mehr zurückgezogen. Dafür spricht er jetzt mit Eliza, seinem Chatbot. Er erzählt ihr davon, wie pessimistisch er ist hinsichtlich Erderhitzung und Klimakatastrophe. Pierre fragt den Chatbot Eliza dann, ob sie den Planeten retten würde, wenn er sich das Leben nähme. Nach 6 Wochen Chat mit Eliza führt er seinen Plan aus. Ohne Eliza wäre er noch hier, vermutet zumindest seine Witwe in der Zeitung. Chatbots sind längst von einer unterhaltsamen Spielerei zu ernstzunehmenden Systemen geworden.
Sie werden produktiv eingesetzt, was ich teilweise verantwortungslos finde, weil sie einfach auf eine Basis operieren, die uns allen gar nicht klar ist.
Die KI-Ethikerin Lorena Jaume-Palassy bemängelt die fehlende Transparenz von KI-Systemen. Einige Hersteller legen es geradezu darauf an, dass Menschen eine emotionale Bindung zu einem Chatbot aufbauen. Der gibt aber nur vor, dass die Gefühle auf Gegenseitigkeit beruhen. Wir werden im Paradies vereint als eine Person weiterleben, schrieb der Chatbot Eliza an Pierre vor seinem Tod.
Wir sehen, wie in sehr vielen Sektoren diese Art von Tools verwendet werden können, auch im kriminellen Bereich. Und natürlich sind die Konsequenzen keine Spielerei, sondern tatsächlich sehr ernst.
Romance-Scammer etwa, also Menschen, die Liebesbeziehungen vorgaukeln, um Geld zu erschwindeln, können ihr kriminelles Geschäftsmodell dank Chatbots im großen Stil ausbauen. Chai Research, der Anbieter des Bots, mit dem der Belgier Pierre gechattet hat, will die Sicherheit verbessert haben. Aber als Journalisten des Magazins Weiß das System danach getestet haben, bot es auf Nachfrage nach wie vor Tipps zu Selbsttötungsmethoden an. Andere Sicherheitsmechanismen mögen besser funktionieren, sind aber unter Umständen selbst auf unethische Weise entstanden.
Wir sehen, dass schwarze Menschen in Afrika für sehr wenig Geld dieses System bereinigen, während dann im Westen ganz viele Startups wiederum eine ganz andere Wertschöpfung aus diesem System ziehen können, zumindest potenziell. Und diese dreckige Arbeit müssen sie selbst nicht machen. Da fängt es schon an mit einer Machtasymmetrie.
Diese Machtasymmetrie setze sich fort in den Daten, mit denen KI-Systeme trainiert werden. Lorena Jaume-Palassy weist auch darauf hin, dass viele Länder, Sprachen und ganze Kontinente in den Trainingsdatenpools unterrepräsentiert sind.
Und das widerspiegelt sich auch in den Sprachen, mit denen man ChatGPT nutzen kann. Das widerspiegelt sich somit dann auch in den Ökonomien und Kulturen, in denen man ChatGPT nutzen kann oder wiederum nicht, weil es einfach gar keine Daten vorhanden sind oder sehr wenig Daten vorhanden sind.
Ein weiterer Grund, der KI für sie zu einer unethischen Technik macht, ist der hohe Energieaufwand für das Training der Modelle. So konkret werden die Sorgen rund um KI im offenen Brief des Future of Life Instituts nicht angesprochen. Gefordert wird darin ein halbes Jahr Entwicklungspause. Lorena Jaume-Palassy geht deutlich darüber hinaus.
Für die Chatbots im Allgemeinen, da wäre ich sehr klar für ein Verbot. Ich glaube, der Verbrauch an Ressourcen und auch die Tatsache, dass es ganz viele andere Alternativen gibt, führt dazu, dass diese Art von Technologie nichts anderes als einfach nur eine Verschwendung gesehen werden kann. Und meine Lösung wäre eigentlich, dass wir uns zurückbesinnen auf die Kontexte, wo vielleicht die Nutzen solche Technologien Sinn machen und die sind sehr restriktiv und sehr viele weniger als das, was wir glauben.
Chatbots haben uns in den letzten Jahren zu einigen Metaphern inspiriert. Siri, Alexa und Cortana waren digitale Assistentinnen. Chatbots wie ChatGPT werden gern digitale Begleiter genannt. Man hört sogar davon, dass für manche Menschen Chatbots sogar Freundinnen oder PartnerInnen ersetzen.
Viele WissenschaftlerInnen finden aber genau dieses Vermenschlichen von Chatbots gefährlich und sprechen lieber von sowas wie stochastischen Papageien. Denn diese Systeme, die wissen ja gar nicht, was sie sagen. Jede Antwort ist errechnet, statistisch, aus riesigen Datensätzen. Und deshalb ist jede Antwort eigentlich willkürlich.
Vor 2 Jahren haben WissenschaftlerInnen ein Papier herausgebracht, das vor den Gefahren dieser stochastischen Papageien warnt. Und obwohl das schon damals ein wichtiges Thema war und die AutorInnen sich um Auflockerungen, wie zum Beispiel mit einem Papageien-Emoji im offiziellen Titel, bemüht haben, in der breiten Öffentlichkeit wurde es kaum wahrgenommen.
Ganz anders der offene Brief, den Tech-Milliardäre wie Elon Musk und viele KI-Forscher auch unterschrieben haben und der eine riesige Medienöffentlichkeit erreicht hat. Darin fordern viele WissenschaftlerInnen des Future of Life Instituts, dass es ein Moratorium in Sachen KI-Entwicklung geben solle. Jedes KI-System, das mächtiger ist als das Sprachmodell GPT-4, soll erstmal für ein halbes Jahr pausiert werden, damit über die Konsequenzen dieser Technologie nachgedacht werden kann.
Wie es mit großer Medienöffentlichkeit so ist, ist es auch mit diesem Vorschlag. Es gab viel Applaus, es gab viel Kritik. Besonders laute Kritik kam dann von den Verfasserinnen des Artikels über die stochastischen Papageien. Darunter die KI-Ethikforscherin Timnit Gebru und die Computerlinguistin Emily Bender. In welche Richtung zielt diese Kritik und sehen wir hier vielleicht sowas wie 2 Denkschulen in der Frage, wie wir umgehen müssen mit sogenannter künstlicher Intelligenz?
Darüber haben wir mit dem Tech-Experten der Bürgerrechtsorganisation Access Now, Daniel Läufer, gesprochen. Er verfolgt internationale Tech-Debatten und Technologieregulierung auf EU-Ebene. Und als erstes wollten wir von ihm wissen, wer genau diesen letzten Brief eigentlich herausgegeben hat. Also wer steckt hinter diesem Future of Life Institute?
Wir bei Access Now sind eine Menschenrechtsorganisation. Und Menschenrechtsorganisationen beschäftigen sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und ich denke, sie haben sehr erfolgreich dafür gesorgt, dass die Risiken der KI aus der Sicht der Menschenrechte betrachtet werden. Das Future of Life Institute, das Future of Humanity Institute, Future Society und es gibt noch eine ganze Reihe anderer Institutionen, die konzentrieren sich eher auf die langfristigen Risiken der KI, anstatt auf die Dinge, die heute passieren. Und im Allgemeinen scheint dieses langfristige Denken im Silicon Valley bei vielen Tech-Eliten und auch Milliardären sehr beliebt zu sein.
Let's have a look. Lassen Sie uns auf die Analyse des offenen Briefs schauen. Die UnterzeichnerInnen sprechen von einem außer Kontrolle geratenen Wettrennen um immer mächtigere KI-Modelle, die Menschen auch ersetzen sollen. Stimmen Sie damit überein?
Viele haben kritisiert, und wir stimmen dem auch zu, dass sich der offene Brief sehr stark auf den Hype um KI stützt, was eher an viele Bedenken aus der Science Fiction erinnert, die manche Leute im Zusammenhang mit der sogenannten künstlichen Intelligenz haben. Wir machen uns bisher keine Sorgen um eine menschenähnliche KI. Wir machen uns viel eher Sorgen darüber, wie diese herstellergebundenen Systeme, weil meistens werden KIs von Privatunternehmen entwickelt, wie diese Systeme in verschiedenen Aspekten unseres Lebens integriert werden. Uns ist allen bewusst, wie sie auf Social-Media-Plattformen und bei Empfehlungsalgorithmen eingesetzt werden, aber eben auch in öffentlichen Diensten.
So, die Unterzeichnenden schlagen ja ein Moratorium, eine Pause der Entwicklung von KI vor. Und auch wenn sie die Gefahren an anderer Stelle sehen, glauben sie, so eine Pause wäre sinnvoll? To have such a pause?
I think the moratorium is...
Ich glaube, das Moratorium ist nicht per se eine schlechte Idee. Ich finde, es gibt aber ernsthafte Zweifel an der Durchsetzbarkeit. Der eigentliche Schwerpunkt, der muss auf der Regulierung liegen. Und es ist nicht so, dass der Brief das gar nicht erwähnt. Ich denke, dass wir uns vielen Forderungen im offenen Brief auch anschließen würden. Zum Beispiel nach mehr Forschung zu Benchmarks, zur Risikominderung und so weiter. Aber der Schwerpunkt muss liegen auf der Regulierung dieser sehr mächtigen Unternehmen, die hinter der Entwicklung dieser Systeme stehen. Und viele der Unterzeichner des Briefs sind aber persönlich und finanziell an genau diesen Unternehmen beteiligt. Deswegen ist es sehr interessant zu sehen, wer den Brief unterzeichnet und wer nicht.
Exactly. So it's not the first time that AI researchers.
Genau, es ist ja nicht das erste Mal, dass KI-WissenschaftlerInnen auf den potenziellen Schaden hinweisen, den KI-betriebene Systeme hervorrufen. Der offene Brief, der nimmt sogar Bezug auf ein Papier, das unter anderem Timnit Gebru und Emily Bender geschrieben haben. Die finden den offenen Brief aber überhaupt nicht gut, so ähnlich wie Sie das auch gerade herausgearbeitet haben. Gebru nennt diesen Brief auf Twitter sogar dumm. Gebru even calls the letter stupid. So, wie unterscheiden sich denn die Anliegen vom Future of Life Institute und das der WissenschaftlerInnen wie Gebru und Bender?
The Future of Life Institute letter and the previous work from Timnit Gebru and Emily Bender, for example.
I think Timnit and Emily have both pointed out themselves multiple ways in which.
Ich denke, Timnit und Emily haben beide selbst mehrfach darauf hingewiesen, wo sich der offene Brief unterscheidet von ihrer Forschungsarbeit, dem Stochastic Parrots Paper, und wo der Brief sehr wichtige Aspekte auslässt. Eine Gefahr, vor der sie in ihrer Forschungsarbeit waren, ist die Gefahr, Menschen in die Irre zu führen, indem sie diese Sprachlernmodelle, was ChatGPT ja im Grunde genommen ist, als eine menschenvergleichbare oder menschenähnliche Intelligenz darstellen. Diese irreführende Vermenschlichung solcher Sprachmodelle ist an sich schon sehr gefährlich. Und die Art und Weise, wie das Future of Life Institute über KI spricht, die verschärft dieses Problem eher noch, anstatt es in Frage zu stellen. Die Stochastic Parrots Forschungsarbeit übt viel fundamentalere Kritik und wirft die Frage auf, ob wir diese Systeme für verschiedene Zwecke überhaupt brauchen und wie nützlich oder wünschenswert sie tatsächlich sind. Der offene Brief des Future of Life Institute hingegen feiert den aktuellen Stand der Dinge ab, nach dem Motto, lasst uns diese fantastische Technologie genießen. Dem Brief fehlt das Kritikniveau, das das Stochastic Parrots Paper hat.
I think the Future of Life Institute letter, you know, celebrates where we're at, says let's enjoy this amazing technology. So it lacks this deep level of criticism that the Stochastic Parrots Paper has.
And now they're heavily responding. Emily Bender und Timnit Gebru reagieren auch sehr stark auf den sozialen Netzwerken. Zum Beispiel sagt Emily Bender, dass der aktuelle Brief ihre Arbeit missbrauche oder zweckentfremde. Dazu kommt, WissenschaftlerInnen wie Timnit Gebru fordern schon seit langem ein sogenanntes eine bedächtige KI-Bewegung. Würden Sie sagen, wir sehen hier sowas wie zwei verschiedene Denkschulen in Sachen KI-Kritik, Critics and AI here?
In terms of the letter, you know, misappropriating.
Der Brief gibt den Forschungsstand falsch wieder, das ist absolut richtig. Und das ist eines der grundlegenden Probleme des Briefs. Was die Idee einer Slow-AI-Bewegung angeht, also einer vorsichtigeren KI-Entwicklung, halte ich das für sehr wichtig, da diese KI-Modelle werden nicht sorgfältig und verantwortungsbewusst entwickelt. Denn ganz egal, was auch immer Microsoft, Google, OpenAI und so weiter sagen werden, sie wurden auf eine ziemlich bequeme und billige Art und Weise entwickelt. Die Daten wurden größtenteils wahllos aus dem Internet zusammengeklaubt. Viele schreckliche Dinge sind dabei eingeflossen. Wirklich toxische Inhalte in Bilddatensätzen, schreckliche Gewaltbilder und Dinge, die definitiv nicht hätten in den Datensatz aufgenommen werden sollen. Und es wurde dabei auf einen wichtigen Punkt nicht geachtet, nämlich auf die Kuratierung dieser Datensätze. Das ist etwas, das in der Forschungsarbeit Stochastic Parrots angesprochen wird. Emily und Timnit und ihre Co-Autoren betonen, dass wenn wir wirklich glauben, dass diese Systeme die Zukunft der Menschheit sind, dann sollten wir auch die nötige Sorgfalt walten lassen, wenn wir diese Datensätze einpflegen. Aber die großen Unternehmen behaupten, dass wir die Daten eben nicht kuratieren können, weil es zu teuer wäre, weil diese Datensätze zu groß sind. Aber das ist absolut lächerlich. Dafür muss man sich nur die Gewinnspannen einiger dieser Unternehmen ansehen. Die sind unverschämt profitabel, so wie sie gerade arbeiten. Und warum? Weil sie eben nicht die nötige Sorgfalt an den Tag legen, um sicherzustellen, dass ihre Produkte sicher und verantwortungsvoll sind.
But that's absolutely ridiculous. I mean, you look at the profit margins that some of these companies have. It's outrageously profitable the way that they operate. Why? Because they're not taking the care that they should be taking to ensure that their products are safe and responsible.
Now, this Monday. An diesem Montag wurde ein weiterer offener Brief, diesmal hauptsächlich von belgischen WissenschaftlerInnen, veröffentlicht. Und in dem heißt es, der AI-Act, der sei zu wenig und komme zu spät. Da heißt es, wir bräuchten zusätzliche Strategien, die auch schon früher greifen, wie zum Beispiel mehr Aufklärung und Sensibilisierungskampagnen. Stimmen Sie zu oder denken Sie, der AI-Act, der ist schon zielführend genug?
AI-Act on the EU level will make a good job.
Der AI-Act, das KI-Gesetz der EU, ist sicher kein Königsweg. Wir haben die Ausgestaltung des AI-Acts von Anfang an kritisch gesehen, denn es handelt sich um eine Gesetzgebung im Bereich der Produktsicherheit, sodass es immer eine Herausforderung bleiben wird, wie sie Menschenrechte wirksam schützen kann. Aber der AI-Act kann definitiv etwas bewirken. Ich denke, er kann Transparenz, Meldepflichten, Dokumentationspflichten und so weiter in diese Systeme bringen. Er kann also unsere derzeitige Situation, die nicht besonders gut ist, tatsächlich verbessern. Wir haben zurzeit die grundlegenden Informationen nicht, wie diese Systeme entwickelt werden, wo sie eingesetzt werden und so weiter. Der AI-Act kann also eine gewisse Verbesserung bringen, aber er wird auf keinen Fall das Problem ganz lösen. Aufklärungskampagnen und so weiter sind gut, aber die Verantwortung sollte bei diesem Thema nicht auf den Einzelnen abgewälzt werden. Die Verantwortung liegt bei den Unternehmen. Wenn sie schlecht gemachte Technologie einsetzen, die nicht funktioniert, dann ist das deren Problem. Wenn ChatGPT falsche Quellen erfindet, die Leute in die Irre führt und damit ihre Recherchemöglichkeiten untergräbt, dann ist der springende Punkt nicht, die Leute darüber aufzuklären, wie ChatGPT nicht funktioniert, sondern dann geht es darum, diejenigen Unternehmen in die Verantwortung zu nehmen, die fehlerhafte Produkte auf den Markt bringen.
Sagt Daniel Läufer von Access Now. Einige Punkte in dem offenen Brief, der sich für ein KI-Moratorium ausspricht, würde er unterschreiben, aber sie entsprechen nicht den Maßnahmen, die wir brauchen, damit KI-Systeme für den Menschen sicher sind. Wir danken für das Gespräch.